Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Heute mit Pia Kolbach, nonverbale Autistin und Studentin.
Unsere Gäste wollten heute erst eine Radtour ins Bremer Umland machen, sich noch einmal richtig auspowern, bevor wir gleich aufzeichnen. Ich war noch eben etwas Stühle rücken im Studio.
Hallo Pia. Du hast kalte Hände.
Nochmal schnuppern?
Kommt rein.
Pia kann bis auf wenige einzelne Laute und Wörter nicht sprechen.
Markus ist noch nicht da. Der kommt wahrscheinlich, der hat eine Therapie vorher.
Ja, haben wir gesagt,
etwas später.
Ja. Alles gut.
Wir können uns, wenn ihr wollt, können wir raufgehen schon mal ins Studio.
Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, dass Pia sich ein bisschen akklimatisieren kann.
Es geht ganz bis nach oben.
Okay.
Also es ist immer die Treppe rauf und dann nochmal die Anode, die ist dann relativ schmal.
Ich bin vor 3 Jahren auf Pia aufmerksam geworden durch ein Porträt im Magazin Chrismon, das der Süddeutschen Zeitung beiliegt. Titel: Gewitter im klugen Kopf. Er bezieht sich auf einen Text von Pia.
Gewitter im Kopf. Kurzschluss in den Synapsen. Strom fließt wechselseitig mal links, mal rechts. Vorwarnung fehlt, fatal. Verzweifelte Versuche, Sicherung zu suchen, scheitern kläglich. Fast unfassbar für nicht-autistische Außenstehende. Aufgeregt. Auch außer sich sind sie, vor allem eins, irrsinnig irritiert.
Fotos zeigen die damals 29-Jährige in ihrem Alltag zu Hause in Leverkusen. Selbstversunken in einer Schaukelmatte, beim Tandemfahren mit ihrem Vater. Und auf einem Bild sieht man Pia auf einem kleinen Computer schreiben. Ihre Mutter sitzt neben ihr, hält eine Hand leicht im Nacken ihrer Tochter. Gestützte Kommunikation nennt man das. Im Englischen erleichterte Kommunikation, Facilitated Communication, kurz FC. Eine Methode, von der ich gehört hatte, die ist umstritten. Die körperliche Stütze soll es ihr ermöglichen, Buchstaben anzutippen. Den Text liest dann ein Sprachausgabegerät, das Talker genannt wird. Pia hat auf diese Weise Abitur gemacht, mit Hilfe ihrer Mutter und von Assistenzen. Und sie studiert. Eine außergewöhnliche Geschichte.
Das ist der Raum.
Ja.
Ich habe hier dunkel gelassen, weil vorhin die Sonne so grell reinschien, da rechts, wo das Studio ist.
Okay.
Und wenn Pia sich kurz entspannen möchte, ist hier ein Sessel, der auch ein bisschen schaukeln kann.
Das weiß ich nicht, ob du dich entspannen möchtest.
Pia hat als Kind die Diagnose frühkindlicher Autismus erhalten und den Stempel geistig behindert gleich mit. Wir wollten uns selbst ein Bild machen. Auf meine Einladung per Mail sagte sie sofort zu, mit dickem Dank. Einige Monate später bot sich eine Gelegenheit, ein Urlaub der Familie bei uns in der Region. Ich habe später der autistischen Wissenschaftlerin Imke Heuer von unserer ersten Begegnung erzählt. Als wir Pia kennengelernt haben, Pia Kolbach, hat sie einen eigenen Weg gefunden, Kontakt aufzunehmen. Also da waren wir zusammen spazieren hier in den Wallanlagen. Mhm. Das war, bevor wir überhaupt versucht haben, mit ihr ein Interview mittels gestützter Kommunikation zu machen. Und sie hat zum Beispiel meine Hand befühlt, in ihre Hände genommen und da so draufgehauen, hat die Hand gedreht auf die andere Seite. Und später, als wir eine Weile spazieren waren, ist sie manchmal stehen geblieben und hat so an den Haaren geschnuppert. Mhm.
Habt ihr euch darauf eingelassen, dass ihr euch kennenlernen konntet auf die Weise, die für sie funktioniert? Und dadurch warst du eben dann für sie keine Fremde. Deswegen hat die Situation auch funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch der Respekt vor anderen Kommunikationsformen, anderen Art mit Menschen in Kontakt zu treten. Und wenn dann die gestützte Kommunikation in so einem Kontext angewandt wird, dann finde ich das ethisch auch gerechtfertigt.
Imke ist in mehreren Selbstvertretungsvereinen engagiert. Sie ist europaweit mit Menschen quer durch das Spektrum in Kontakt.
Ich bin spät diagnostizierte Autistin. Ich bin bei OutSocial e.V. und Aspis e.V. aktiv, also in der Selbstvertretung und in der AG Partizipative und Kollaborative Forschung am UKE in Hamburg.
Ihr könnt Imke aus unserer 5. Episode kennen. Für diese Sonderfolge ist sie noch einmal zu einem Experteninterview zu Marco und mir ins Studio gekommen.
Wir haben dir hier noch die drei
Büchlein mitgebracht.
Oh, sind die schön. Hast du das Layout auch mitgemacht, mitbestimmt, Pia?
Farbe, glaube ich. Mhm.
Schöne Farben.
Dichte Details wollen vehement ans Licht. Bin aufrichtige Autistin, doch dauernd unerkannt unglücklich. Ohne sprudelnde Sprache aus mattem Mund. Schaurig schwerstbehindert eingeschult. Erzieher wie Lehrer verfehlen, verdammt. Fühlte feurig spritzige Sprache in mir.
Gedankengedichte und Lebenslyrik heißen die ersten Bände mit Pias Texten. Ein paar Auszüge aus Pias Gedichten habt ihr gerade schon gehört. Schauspielerin Katrin Steinweg hat sie für uns eingesprochen. Und, kleiner Cliffhanger, der jüngere Bruder von Pia hat da mal was mit einer KI ausprobiert. Da hören wir an passender Stelle später rein. Aber das muss man wissen, Pia kann nur schreiben, wenn jemand neben ihr sitzt. Meist ist das ihre Mutter. Brigitta Kolbach hat uns gleich gesagt, dass manche das kritisch sehen. Therapeutische Leitlinien raten vom gestützten Schreiben ab. Kolbach sind deshalb auch auf Widerstände gestoßen. Zum Beispiel hat ein Autismustherapiezentrum verweigert, Pia überhaupt zu behandeln. Und neulich machte eine Assistenz einen Rückzieher. Sie war nicht bereit, sich auf die Methode einzulassen. An dieser Stelle eine persönliche Anmerkung von mir als Autorin dieses Podcasts. Die Recherche zu diesem Thema ging tief. Sie hat unterschiedliche Gefühle in mir ausgelöst und mich immer wieder etwas ratlos zurückgelassen. Es war mir wichtig, Pia und ihren Eltern gerecht zu werden und gleichzeitig journalistisch sauber zu arbeiten. Deswegen habe ich vor einem Monat entschieden, erst einmal nur einen Kurzpod zu Pia zu veröffentlichen, als Vorschau auf diese lange Sonderfolge. Ich brauchte einfach noch mehr Zeit, alle Eindrücke und Rechercheergebnisse für mich und für euch zu sortieren. Unser Trennergeräusch wird in dieser Folge öfter zu hören sein, wenn es im Podcastgespräch eine Pause gibt und wir in den Infoteil einsteigen. Wir haben wie immer alle Quellen in unseren Shownotes verlinkt. Manche Streamingdienste zeigen übrigens nicht die vollständige Liste und brechen irgendwo ab. Wenn ihr also alle Infos finden wollt, klickt euch am besten über unsere Webseite zu den vollständigen Shownotes durch. Das eigentliche Podcast-Gespräch mit Pia und ihren Eltern besteht aus drei Kapiteln. Den Anfang und den Schluss gleich mit haben wir bei mir im Heimstudio in Bremen aufgezeichnet. Zu dem Zeitpunkt war uns noch nicht klar, dass wir die Kolbachs noch einmal treffen würden. Den Mittelteil haben wir dann am Esstisch der Familie aufgezeichnet. Marco und ich haben die Kolbachs zu Hause in NRW besucht. Zuerst waren wir wieder spazieren, durch ihr Wohngebiet in Leverkusen-Opladen und ein Stück in den Bergischen Wald hinein. Diesmal mit Aufnahmegerät.
Pia geht so um 8:30, 9 ins Bett. Und ansonsten ist das permanent. Permanenteinsatz, ne?
Pia möchte eines Tages ganz bei den Eltern in Leverkusen-Opladen ausziehen. Nur ein paar Straßen weiter ins Zentrum. Die eigene Wohnung haben die Eltern längst fertig eingerichtet. Der Vater ist Architekt, die Mutter eigentlich auch. Sie hat aber seit Pias Geburt nicht mehr in ihrem Beruf gearbeitet. Pia hat zwei jüngere Brüder, die schon ausgezogen sind. Aber Brigitta Kolbach kümmert sich immer noch jeden Tag um ihre 32 Jahre alte Tochter.
Jetzt waren 3 Wochen lang beide Begleiterinnen krank. Das heißt, es war dann keine freie Minute irgendwo. Und für Pia auch ein blöder Zustand, ne?
Ja. Weil das hast du mir geschrieben.
Nicht unabhängig von Muttern mal in die Wohnung geht.
Genau. Bei meiner Recherche habe ich schnell gemerkt, die gestützte Kommunikation ist wirklich ein heißes Eisen. Und die Forschung scheint seit einigen Jahren einen großen Bogen darum zu machen. Im Internet gibt es zwei Lager, die sich gegenseitig schwere Vorwürfe machen. Die einen sagen,
wer diese Methode nutzt, riskiert Manipulation, Ausbeutung, sogar Missbrauch. Das haben Studien gezeigt. Es konnte dagegen nie bewiesen werden, dass FC eigenständiges Schreiben wirklich möglich macht. Aufgrund der Gefahren, die mit dieser Methode verbunden sind, sollte sie deshalb auf keinen Fall angewendet werden.
Die anderen sagen,
Wer die Methode verbietet, verhindert Mitsprache, Teilhabe und Selbstverwirklichung für eine ganze Gruppe. Es gibt positive Beispiele aus der Praxis. Sie zeigen, dass die Methode funktionieren kann, wenn sie korrekt angewendet wird. Einige Nutzenden lernen sogar ganz allein zu schreiben. Daher braucht es unbedingt weitere Forschung zu gestützter Kommunikation.
Wie passt in diese Diskussion die Geschichte von Pia Kolbach, die als Kind als geistig behindert galt, die nie richtig sprechen gelernt hat, die zunächst eine Förderschule besuchte und später Abitur machte, mit 1,0, die heute Kulturwissenschaften studiert, mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, das nur die Besten bekommen. Und was erzählt Pias Fall über Autismus als schwerwiegende Behinderung? Dies ist nämlich auch die Geschichte einer jungen Frau, die auf dauerhafte Pflege angewiesen ist, die ständig neue Assistenzkräfte sucht, für 24 Stunden Betreuung. Drei weitere Fachleute ordnen für diese Folge ein, was wir mit Pia erlebt und von ihr erfahren haben. Neurodiversitätsforscher André Frank Zimpel habe ich per Video gesprochen. Vor kurzem kam sein Buch »Wahnsinnig intelligent« heraus, über Menschen, die anders wahrnehmen und deren Gehirne besonders ticken. Er ist Professor am Lehrstuhl für Behindertenpädagogik an der Uni Hamburg.
Na, spontan kann ich Ihnen sagen, dass die gestützte Kommunikation zu Recht umstritten ist, weil sie offen ist für Manipulationen, aber ich sehe oft gar keine Alternative. Das heißt, es gibt Menschen, für die gibt es keine Alternative. Solange es eine Alternative für gestützte Kommunikation gibt, sollte man selbstverständlich immer auf diese Alternative zurückgreifen. Wenn ich aber keine Alternative habe, dann kann ich noch so kritisch gegenüber gestützter Kommunikation eingestellt sein. Es ist immer noch besser als gar nichts.
Eine weitere Perspektive bringt Katrin Ehrenberg ein, Sonderpädagogin von der Leibniz-Universität Hannover. Ihre Antworten auf meine Fragen schickte sie per Mail, denn wegen einer starken Erkältung war ihr, passend zum Thema, die Stimme weggeblieben. Sie hat 2023 das Fachbuch Sprache und Kommunikation bei Autismus mit herausgegeben.
Die Forschung zu Neurodiversität fokussiert leider meist nur einen bestimmten Teil des Autismus-Spektrums, nämlich verbal kommunizierende AutistInnen, während nonverbale Personen mit hohem Unterstützungsbedarf stark unterrepräsentiert sind.
Außerdem habe ich mit dem Kommunikationstrainer von Pia gesprochen, per Videoschalte von Bremen nach Trier. Ludo von der Kerkhove hat Pias Eltern und Assistenzen die Methode beigebracht, vor mehr als 20 Jahren. Der Rehabilitationswissenschaftler hat sich auf kritische Entwicklungsbegleitung bei Autismus spezialisiert. Pias Entwicklung verfolgt und begleitet er bis heute. Für das Gespräch über sie hat er sich extra Zeit freigeräumt, zwischen Coachings und einem Wochenendseminar.
Sie haben in der Mail geschrieben, mal abgesehen davon, dass auch für mich FC, also gestützte Kommunikation oder Facilitated Communication, nur noch absolut ein Randthema ist, bin ich aber dennoch bereit mitzuwirken. Wie genau haben Sie das gemeint mit dem Randthema?
Es ist ein Thema, was in den 90er sehr präsent war. Ich habe damit noch sehr viel gearbeitet bis 2010, 15. Und aufgrund verschiedenen Erfahrungen, die ich darin gemacht habe, habe ich irgendwann entschieden, das promote ich nicht mehr, daran arbeite ich eigentlich auch nicht mehr grundsätzlich, es sei denn unter ganz bestimmten guten Bedingungen.
Und warum waren Sie trotzdem bereit, jetzt bei diesem Gespräch über Pia Kolbach mitzumachen?
Weil die Familie Kolbach eine der wenigen Fällen jetzt Familien ist, mit denen ich wirklich erfahren dürfte, dass die Dinge, die kritisch zu sehen waren, bereit zu sehen waren. Das ist eine meiner Kernsätze in meinen ganzen Arbeiten. Was ich nicht sehe oder nicht sehen will, werde ich auch nie ändern. Und das ist ein so dominantes Thema in dieser Welt von gestützter Kommunikation. Sie hat Fähigkeiten, die sie, sagen wir mal, Stand Anfang 90, Anfang 2000, wahrscheinlich über anderen Wege nicht hätte anzapfen können, nicht hätte entfalten können. Das sehe ich so und ich bin nach wie vor fasziniert von ihrer Art zu dichten. Und es gibt jetzt nicht so viele Menschen, für die ich meine Hand ins Feuer lege, die produziert schon selbst. Bei Pia, ja. Das heißt auch nicht immer und alles und nur, aber sie ist in der Lage, es zu tun, sagen wir mal so.
So. Jetzt geht es wieder rüber in mein Heimstudio unterm Dach.
Okay, also ihr könntet kommen.
Pias Talker-Computer und eine extra Tastatur liegen bereit.
Ich glaube, Pia, du darfst in den Chefsessel da. Warte mal.
Vater Georg nimmt sich den Hocker an der Tischseite.
Guck mal, magst du dich da hinsetzen?
Der Sessel für Co-Host Marco Tiede bleibt zu Beginn noch frei, denn er steckt nach seinem Termin außerhalb der Stadt noch im Stau.
Und das ist eine super Sitzsituation für uns beide.
Ja.
Dann würde ich hier das Ding machen.
Warte mal.
Noch ein letzter Hinweis, und zwar zum Schnitt. Zu Beginn lasse ich die Tippgeräusche für euch in voller Länge stehen. So bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie es ist, Pia zuzuhören. Man merkt dabei auch, wie sie sich konzentriert und reguliert. Sie schmatzt manchmal, als würde sie Wörter gedanklich durchkauen. In ruhigeren Passagen summt sie leise. Manchmal wird ihr Summen auch drängend, ihr Atem plötzlich scharf und angestrengt. Um schneller zu Pias Antworten zu kommen, kürze ich danach das Tippen stark ein. Was sich leider nicht beeinflussen lässt, es braucht etwas Zeit, sich an die Sprechweise der Computerstimme zu gewöhnen. Was auch daran liegt, dass sie einen kleinen Sprachfehler hat.
Geht das so?
Das geht so.
Jetzt lasse ich dich erstmal ankommen.
Hallo Mirjam, toll hier zu sein. Bin ein bisschen aufgeregt.
Ich auch. Und ich werde Pia das wie bei so Dokumentationen im Auslandsjournal machen und die langen Abschnitte, wo man nur das Tippen hört, einkürzen wie so ein Overvoice. Also in dem eigentlichen Podcast ist es dann kürzer.
Das wird der Falsche.
Gerne. Wir waren schon gut unterwegs mit den Rädern. Heut bis Achim und zurück. Ne Geburtstagstour? Paar hat Geburtstag heut.
Wer hat Geburtstag? Oh, Georg, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und herzlich willkommen. Wenn du auch was sagen willst, dann müssen wir dir dein Mikro noch ein bisschen vorholen.
Alles gut.
Ja, der Vater von Pia sitzt hier neben uns und neben Pia sitzt Brigitta. Also herzlich willkommen, ihr alle drei.
Vielen lieben Dank. Wir sind gerne hier.
Kannst du ganz kurz schildern, weil man das ja nicht sehen kann, was du mit deiner Hand machst? Die hat so eine bestimmte Haltung, deine Hand.
Ja, ich gebe ihr die Möglichkeit, meine Hand festzuhalten. Ich halte sie nicht fest, gebe ihr nur die zwei oder drei Finger.
Ja, mit ihrem Ringfinger, Mittelfinger hält sie deine mittleren Finger fest, ja.
Damit hat sie die Sicherheit, dass jemand bei ihr ist und sie strukturiert schreiben kann. Ich gebe dann ab und an mal einen Impuls in die Hand, wenn es nicht weitergeht, wenn die Pause zu lange ist. Ab und an sage ich dann auch mal und weiter. Manchmal bedeutet Pia auch eine Pause. Jetzt möchte sie gerade schreiben und ist ganz
aufgeregt. Dann schnell. Pia, sag, was du sagen willst.
Ich darf ja vielleicht auch erst antworten und dann, du musst ein bisschen näher an den Tisch rücken. Sonst bist du zu weit weg. Schau. Genau.
M.A. gibt mir Sicherheit mit ihrer Hand. Die Hand liegt in entspannten Situationen auf meiner linken Schulter.
So, ne? Liegt normalerweise die Hand auf der linken Schulter und Pia schreibt mit dem rechten Zeigefinger. Das heißt, ich kann dann gar nicht mehr beeinflussen, falls das ein Kritikpunkt wäre, dass ich Pia beeinflusse, was sie schreibt.
M.A. macht das schon lang.
Genau. Pia hat angefangen mit 9 Jahren gestützt zu schreiben mit dieser Methode. Und dementsprechend mache ich das schon 21 Jahre und ja, wir sind ein eingespieltes Team, ne? Oder?
Genau, manchmal versucht sie, ihre Hand nur auf den unteren Rücken zu legen. Das K.O. steht unglaublich viel. K.O. Konzentration. Auf diese Weise zu schreiben dauert für eine DIN-A4-Seite 1 Stunde, wenn ich weiß, was ich schreiben bzw. sagen will. Viele Menschen haben keine Geduld für diese Methode. Es ist für mich aber die Methode zur K.O. Kommunikation.
Dieses Gerät spricht leider nicht immer das aus, was man ihm eingibt. Ich weiß nicht, warum es diese K.O.-Munikation jetzt ausspricht. Da hatte ich schon mal Schwierigkeiten mit. Spricht auch keine oder wenig englische oder französische Wörter aus. Die muss man ihm eingeben, damit Pia auch tatsächlich Anglizismen oder sowas verwenden kann.
Dazu hast du ja auch einen Text geschrieben, Pia. Den können wir auch mit in den Podcast nehmen, den fand ich sehr gut.
Gute Idee. In meinem Büchlein findest du noch mehr Texte.
Was bedeutet es dir, dass du heute zum ersten Mal in einem Podcast zu Gast bist?
Ich denke, ich kann vielleicht helfen, mehr Aufmerksamkeit auf Menschen zu lenken, die ohne Verbalsprache aus K.O. mähen müssen und trotzdem viel zu sagen haben.
Die ohne verbale Sprache auskommen müssen und trotzdem viel zu sagen haben. Was bedeutet es dir, Brigitta, dass du hier mit deiner Tochter sitzt?
Ich finde, dass Dinge über Pia verbreitet zu wissen, wenn der Podcast fertig ist. Pia hat ja schon viele Lesungen gemacht, die aber immer nur einen begrenzten Kreis von Zuschauern, Zuhörern erreicht haben. Und so ein Podcast ist ja schon doch mit einer größeren Reichweite verbunden. So, dass Pia sich das wagt, das zu tun in einem Podcast, wo ja eigentlich gesprochene Sprache notwendig ist, ja, finde ich bewundernswert, dass Pia sich darauf einlässt.
Pia, du hast ja gerade gesagt, dass du etwas dazu beitragen kannst. Hast du schon zu anderen Menschen, die wie du nicht verbal kommunizieren, Kontakt aufgenommen? Hast du dich vernetzt?
Ganz gut ins Rollen kam das nach dem Artikel von Claudia Keller im Magazin Chrismon, wodurch du ja auch aufmerksam geworden bist. Meist haben Eltern geschrieben, aber eine Anfrage war anders. Luca aus der Nähe von Kiel hat Seel-BST geschrieben. Er ist 19 Jahre und wir mailen seither wöchentlich. Ein großer Gewinn für mein Leben.
Markus, gerade gekommen.
Hallo.
Machen wir eine kleine Pause.
Ja. Hallo Marco.
Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen Verkehr von dem letzten Termin.
Ich da?
Ups.
Möchtet ihr irgendeinen Text aus den Büchern? Soll ich da vielleicht gleich einen
vorlesen?
Dass du den vorliest, das ist eine gute Idee.
Müsste im Pflaumenpflücken sein.
Nutzen wir die Unterbrechung für einen genaueren Blick auf Pias Situation. Sie hat ja gerade erzählt, wie sehr es sie freut, einen Brieffreund zu haben. Aber wenn sie ihm E-Mails schreibt, muss immer jemand daneben sitzen und sie stützen. Meist ist das ihre Mutter. Pia braucht bei fast allen Tätigkeiten massive Unterstützung. Auch beim Lesen muss die Mutter für Pia die Seiten umblättern. Oder der Vater, einer ihrer beiden jüngeren Brüder, eine Assistenz.
Da Pia beim Lesen die Zeitung dann häufig zerknittert oder aufisst oder man nicht mehr so gut weiterkommt im Text, ist es dann eben so, dass wir nebeneinander sitzen und ich ihr die Zeit zum Beispiel vorlese, um einfach auch ihr den Input zu geben, den sie gerne hat. Und
habe ich gleich ein Bild im Kopf.
Pia mag es dann besonders gerne, auf dem Rücken gekrault zu werden beim Vorlesen und fordert das eben auch ein. Das gehört schon so dazu.
Das habe ich jetzt auch hier in unserem Gespräch gesehen, dass Brigitta auch ab und zu, wenn du sehr aufgeregt warst, dass sie dir dann die Hand auf den Nacken legt und da krault, ja, so zwischen den Schulterblättern.
Das mag Pia gerne, ja.
Mhm. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch noch einen zusätzlichen Fokus gibt, wenn ich dann da diesen sensorischen Reiz habe. Das klingt jetzt wieder sehr wissenschaftlich, therapeutisch oder wie auch immer, dass ich dann besseren Fokus habe, überhaupt im Gespräch zu bleiben.
Es hilft Pia einfach, sich darauf zu konzentrieren sich von allem anderen Ablenkenden zu lösen und zuzuhören. Ja.
Ja.
Sehr schön, haben wir dann noch einen sehr passenden Exkurs zum Vatersein.
Naja, dann waren ja noch die zwei anderen da.
Ja.
Das sehen wir auch noch.
Stimmt.
Zeit und Aufmerksamkeit fordern.
Ganz alleine kann Pia nur sehr wenige Dinge. Laufen, schaukeln, essen, trinken und Musik oder Hörbücher hören. Wenn sie mit ihrem Vater Tandem fährt, sitzt sie vorne im Liegesitz und kann mittreten. Mitlenken kann sie nicht. Sich Essen zubereiten kann sie nicht. Dafür hat sie Körper und Hände zu wenig unter Kontrolle. Aus dieser Perspektive schaut Imke Heuer auch auf das Thema gestützte Kommunikation. Vom Kern her ist es gestütztes Handeln. Imke Heuer kennt Probleme mit der Handmotorik auch selbst, erzählte sie Marco und mir. Menschen quer durchs Spektrum berichten davon.
Ich glaube, es wird unterschätzt, dass das eine motorische Thematik sein kann. Es gibt einen nicht sprechenden Autisten, Dietmar Zöller, der darüber tatsächlich auch schon geschrieben hat, auch einen Artikel über motorische Probleme. Und autistische Menschen haben oft auch Schwierigkeiten mit der Propriozeption, also ihren Körper richtig zu spüren. Und da kann das Stützen von einer vertrauten Person tatsächlich helfen, den eigenen Körper besser zu spüren und für die Bewegung der Hand eine bessere Kontrolle. Es geht darum, eine Stabilisierung.
Beziehungsweise auch Reizweiterleitung. Ne? Wir machen ja auch zum Teil sensorische Integrationstherapie, also wo es darum geht, die Reizweiterleitung vom Hirn zu bestimmten Körperenden zu schulen. Und das machst du natürlich durch Berührung, dass du irgendwann merkst, guck mal, hier ist deine Hand, hier ist die Hand zu Ende oder hier geht was. Also dass das dann erst den Bewegungsimpuls in Gang bringt. Weil das Hirn sagt, ich will jetzt schreiben, aber es kommt nicht bei der Hand an. Dann kippt hier einen Impuls. Ach so, ich wollte ja schreiben. Hm. Ne? Ja. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob das trifft das so. Ne? Und das ist das Ding.
Um Pias Handmotorik zu fördern, haben Kolbachs eine übergroße Strickliesel zu Hause. Dafür haben sie in ihrem Urlaub dicke Wolle als Nachschub gekauft. Die immer gleiche Bewegung beruhigt Pia. Nebenbei trainiert sie ihre Auge-Hand-Koordination. Also hinschauen und kontrollieren, was ihre Finger machen. Und herauskommt etwas Schönes und Nützliches, das Pia selbst gemacht hat und womit sie sogar jemand anderem eine Freude machen kann. Um weitere Entspannungstechniken zu lernen, fährt Pia jede Woche zur Ergotherapie. Später werden Brigitta und ich auf unserem Spaziergang noch über therapeutisches Reiten sprechen. Eine andere Therapieform hat Pia inzwischen aufgegeben, die Logopädie. Lange Jahre Sprechtraining führten nicht zum erhofften Erfolg.
Seit Kindergartentagen locken Logopädinnen Laute, jedoch jämmerlich der Erfolg. Schwerpunkt schob sich schnell auf nonverbale Kommunikation. Mit phänomenalem FC, gestützte Kommunikation, konnte ich komplexer kommunizieren, in Schriftform. Sagenhafte Sehnsucht nach Sprache versiegte nie.
In einem ihrer Gedichte schildert Pia, wie viel Mühe es ihr machte und wie viel Mühe sie sich gab. Aber sie scheint durchaus auch Spaß an der Sache gehabt zu haben.
Nach einjähriger Logopause hieß meine Sprachtherapeutin Iris Schwengber. Mir war lange Zeit nicht klar, wie komplex der Prozess des Sprechens ist und wie es sich aufregend anfühlt, wenn ich die Zunge im Mund bewusst dahin bewege, wohin ich will. Wenn ich dann noch lustig Luft auf der Zunge zergehen lasse, statt durch die Nase zu nebeln und als astreinen Abschluss listige Lippen öffne, dass ein A entsteht. Aber das Alphabet hat 26 Buchstaben und prachtvolle Sprache noch mehr listige Laute. Ich taste tatsächlich langsam mich voran. Lerne listige wie lustige Zungenzustände kennen. Immerhin Mama kommt immer. Fast foltergleich wird im Mund gefummelt. Zahlreiche Zungenstellungen mit Spatel und Strohhalm kunstvoll kreiert. Dazu launiger Luftstrom mit helfenden Händen gelenkt. Sie begeistert, indem sie astreine Anreize für mich schafft. Und bin dankbar für jeden juchzenden Jubel über tolle Töne, die mein Mund verschickt. Doch oft genug genauso erschrocken wie überwältigt, wenn's gelingt. So gelingt mir nun neben Mama mit kleinen Hilfestellungen tatsächlich meist Ja, Nein und Papa. Auch um etwas zu essen oder trinken kann ich mit einer bestimmten Handbewegung in Kombination mit Mama bitten, was meine Mitschüler, tue ich dies während des Unterrichts, manches Mal schmunzeln macht.
Ich habe mich gefragt, wie vielen erwachsenen Autisten geht es so?
Nach Studien aus den USA lernen rund 25-30% der autistischen Kinder nie die Fähigkeit zu sprechen. Ihre expressive Sprache ist stark beeinträchtigt, also ihre Fähigkeit, Sprache gezielt einzusetzen, um etwas Bestimmtes auszudrücken oder zu bekommen.
Pia gehört also im Prinzip zu einer großen Gruppe autistischer Menschen. Es ist allerdings auch die Gruppe, die heute oft übersehen wird. In Film, Fernsehen und auf Social Media sind sprechende Autistinnen und Autisten deutlich präsenter. Nonverbale prägen kaum das öffentliche Bild von Autismus. Und sie werden sogar von der Forschung oft übergangen. Dazu haben wir ja schon vor ein paar Minuten ein Statement der Sonderpädagogin Katrin Ehrenberg gehört.
Ich forsche vor allem zur Kommunikation nonverbaler AutistInnen mit hohem Unterstützungsbedarf, denen meist auch eine sogenannte geistige Behinderung zugeschrieben wird. Das heißt, die früher nach ICD-10 frühkindlichen Autismus diagnostiziert bekommen hätten.
Katrin Ehrenberg beschreibt, was diese Kombi bedeutete. Tiefgreifende Entwicklungsstörung. Kaum jemand erwartete von solchen Kindern einen großen Mitteilungsdrang.
Die unterstützte Kommunikation hat autistische Menschen lange vernachlässigt und ihnen abgesprochen, kommunizieren zu wollen. Diese Einstellung hat sich aber zum Glück mittlerweile verändert.
Damit keine Verwirrung aufkommt, Katrin Ehrenbergs Forschungsgebiet nennt sich unterstützte Kommunikation. Die gestützte Kommunikation gehört da im Prinzip dazu. Die Methode wird jedoch, seitdem sie offiziell als unwissenschaftlich gilt, von Fachleuten aus der pädagogischen Forschung kaum noch untersucht.
Die fehlende Forschung zu FC kann auch damit zusammenhängen, dass der Personenkreis, der potenziell FC nutzt, in der Forschung generell unterrepräsentiert ist. Außerdem sehe ich eine Ursache in den Methoden, mit denen autistische Kommunikation erforscht werden kann. Während man verbale Personen interviewen kann, braucht die Erforschung nonverbaler Methoden, die sehr zeitaufwendig sind und die zudem viel Einfühlungsvermögen und Vertrauen erfordern.
Aber zurück zu Pia Kolbach, der frühkindlichen Autistin mit tiefgreifender Entwicklungsstörung und mit Abitur. Wo würde man sie heute im Spektrum einordnen? Unter dem medizinischen Oberbegriff Autismus-Spektrum-Störung gibt es heute neue Unterkategorien. Sie unterscheiden nach Intelligenz und Sprachvermögen. Im ICD-11, der neuesten Klassifikation, scheint diese hier zu passen.
Autismus ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache, ohne Verlust vorher erworbener Fähigkeiten.
Doch die erklärende Beschreibung kickt Pia schon wieder raus.
Alle definitorischen Anforderungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt. Das intellektuelle Funktionsniveau und das adaptive Verhalten liegen zumindest im durchschnittlichen Bereich. Und es besteht eine deutliche Beeinträchtigung der funktionalen Sprache, gesprochen oder gebärdet, im Verhältnis zum Alter der Person. Wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze für instrumentelle Zwecke zu verwenden, zum Beispiel um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.
Die Diagnostik schaut hier von außen auf Autismus. Kann ein Mensch sich anpassen? Adaptives Verhalten heißt es hier. Ist es zumindest im durchschnittlichen Bereich, also angemessen, entspricht es der Norm? Die Diagnostik bewertet. Sie fragt nicht nach Gründen.
Selbstvertretungsverbände kritisieren das. Sie fordern, fragt nach der individuellen Wahrnehmung, schaut auf die individuellen Fähigkeiten. Pia weiß nur zu gut, dass ihr Verhalten andere Menschen irritiert. Sie hat dazu ein Gedicht geschrieben, Autistennachhilfe. Es beschreibt, was in ihrem Inneren manchmal abgeht, was sie alles wahrnimmt, wenn die Menschen um sie herum denken, was ist mit der los?
Grausig, gar kein Gefühl. Spüre Körper nicht. Fühle mich selber nicht. Warte auf Wahrnehmung. Fette Fehlanzeige. Berühre beidbeinig den Boden. Stehe stabil, so scheint's. Fatal nur. Fühle freien Fall, absoluten Absturz. Weiß nicht, wo ich bin im Raum. Abstände und Entfernungen werden nahezu nebulös. Wände geraten aus der Waage. Mal eng, mal weit, mal nah, mal fern. Menschen sind da, bewegen sich in Zeitlupe. Das sind Situationen, in denen ich massiv von außen Stimulation und Sicherung brauche. Menschen reden auf mich ein, ich sehe es, doch dringen ihre Worte nicht zu mir vor. Schlage mir auf die Nase, kratze kurzfristig Arm oder Bein blutig, muss mich doch spüren. Bin ich noch da?
Was Pia macht, um sich irgendwie zu spüren, nannte man früher stereotypes Verhalten. Auf manches passt die Beschreibung selbstverletzendes Verhalten. Aber es ist wohl eher eine Form von Stimming. Also eine sinnvolle Kompensationsstrategie. Pia versucht, ihre Gefühle und ihren Körper zu regulieren. Das führt uns direkt zurück zu FC und zu körperbehinderten Menschen, die auf diese Methode angewiesen sind. Dazu hat André Frank Zimpel als Pädagoge bei Behinderung und Benachteiligung ein Beispiel.
Es gibt zum Beispiel Menschen mit so starken spastischen Überbewegungen, dass die eine Tastatur nicht treffen. Und wenn sie dann keine andere Kommunikationsform zur Verfügung haben, also auch eine Gebärdensprache ginge dort nicht, ja, und dass dann diese überschießenden Bewegungen sozusagen gehalten werden müssen, dass es nur darum geht, überschießende Bewegungen einzudämmen und überhaupt keine Richtung vorgegeben wird, ja, dann hat man ein gutes Gefühl bei der gestützten Kommunikation.
Eine Australierin entwickelte die Methode Ende der 70er Jahre, Rosemary Crossley. Und zwar für ein nicht sprechendes und körperlich stark behindertes Mädchen, das Spastiken hatte. So beschrieb die medizinische Leitlinie bei Intelligenzminderung 2014 die Methode.
Bei der gestützten Kommunikation wird das Kind, der Jugendliche oder Erwachsene an der Hand, dem Handgelenk oder an der Schulter durch einen sogenannten Stützer berührt, um die Bewegung der Hand wegen einer angenommenen global apraktischen Störung zu stabilisieren und das Ansteuern eines Buchstabens auf einer Tafel oder Tastatur zu ermöglichen. Der Stützer soll der Person hierdurch eine emotionale und physische Unterstützung bieten, ohne die Bewegung selbst zu beeinflussen.
Da haben wir ihn wieder, den Punkt mit der Motorik. Allerdings geht der Leitlinientext danach so weiter.
FC wird heute häufig in der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung angewandt. In zahlreichen Evaluationsstudien konnte jedoch gezeigt werden, dass die Stützer die Aussagen der Gestützten stark beeinflussen. Daher wird vom Einsatz der gestützten Kommunikation abgeraten.
Nichtsprechende Kinder lernen heute häufig zu gebärden oder sie nutzen Bildkarten und Talker, die mit Symbolen arbeiten. Es bleibt für sie im Alltag aber immer schwierig, sich anderen Menschen mitzuteilen.
Ich sehe immer wieder, dass diese Kommunikationsformen für Außenstehende sehr rudimentär wirken können und schwer zu verstehen sind. Den Personen ermöglichen sie aber Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung. Sie können auch ihre Lebensqualität verbessern, weil sie so Bedürfnisse, Wünsche oder auch Befindlichkeiten, zum Beispiel Schmerzen, ausdrücken können und ihr Umfeld darauf reagieren kann. Ich sehe aber immer auch, dass die Kommunikation stark von den Personen im Umfeld abhängt, die sich Zeit nehmen müssen, die autistische Person gut kennen müssen und sich vor allem darauf einlassen müssen. Das sind meist die Eltern oder auch AssistentInnen. In Institutionen wie beispielsweise Schulen sehe ich leider sehr häufig, dass auf Signale nicht reagiert wird, diese als herausforderndes Verhalten abgestempelt werden. Und dass der Talker weggenommen wird, beziehungsweise im Schulranzen bleiben muss. Das macht mich immer sehr wütend. Denn es ist so, als würde man sprechenden Kindern den Mund zukleben.
Ich wollte es genauer wissen. Wie viele der autistischen Menschen, die nicht sprechen können, verstehen trotzdem gut und haben mit Unterstützung schreiben gelernt? Dazu habe ich nirgendwo konkrete Zahlen gefunden. Sogar die KIs mussten passen. Aber ChatGPT und Perplexity...
gaben eine sehr ähnliche Einschätzung. Ich zitiere Perplexity.
Eine unbekannte, aber signifikante Untergruppe nicht sprechender Autistinnen und Autisten versteht Sprache sehr gut und kann mit gezielter Unterstützung differenziert schreiben und sich so mitteilen.
In den Shownotes findet ihr die Quelle, auf die sich die KI gestützt hat. Es ist ein Aufsatz, an dem interessanterweise genau der Autist mitgeschrieben hat, den Imke Heuer in unserem Gespräch erwähnt hat, Dietmar Zöller. Der 55-Jährige hat vor Jahrzehnten mithilfe von FC zu schreiben gelernt. Inzwischen kann er es auch vollständig allein, ohne Stütze, sogar mit zwei Fingern. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht. 2010 steuerte er einen Artikel für das letzte große Fachbuch zu FC bei, mitherausgegeben vom Institut für Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Dietmar Zöller hat immer wieder neue Forschung gefordert. Und eine bessere Ausbildung. Und zwar nicht nur zum gestützten Schreiben, auch zum gestützten Handeln allgemein.
Wenn jemand eine schlechte Psychotherapie oder Verhaltenstherapie anwendet, kommt man ja auch nicht zu dem Schluss, dass die Methode nichts taugt. Eine Methode ist so gut wie die, die sie anwenden.
Auf seinem Blog im Internet schreibt der Autor:
Ich lebe gern, weil ich Menschen gefunden habe, mit denen ich lautsprachlich kommunizieren kann, obwohl ich nach wie vor nicht deutlich spreche. Ich habe begriffen, dass Kommunikation das Leben lebenswert macht. Ich möchte helfen, dafür zu kämpfen, dass autistische Menschen, die keine Lautsprache entwickeln konnten, angemessene Förderangebote bekommen. Mein Motto für diese Arbeit heißt: Kommunikation ist ein Menschenrecht.
Ein anderes Beispiel sind die autistischen Zwillinge Konstantin und Cornelius Keulen. Sie machten mithilfe ihrer Mutter auch Abitur, studierten an der Uni Potsdam Philosophie. In dem Fach schafften sie 2019 sogar den Doktortitel. Und vor 2 Jahren gab es eine vielbeachtete Fernsehdokumentation des SWR über den ebenfalls mit gestützter Kommunikation schreibenden, nicht sprechenden Autisten Florin Müller.
Bei Florin ist es so, dass er auch starke motorische Probleme und starke Wahrnehmungsprobleme hat. Das heißt, er hat so eine detaillierte Wahrnehmung, dass jetzt genau die Taste zu finden für ihn schon unglaublich anstrengend ist. Sowas wird von vielen Menschen nicht richtig gesehen oder so als Thema gar nicht so wirklich ernst genommen. Und das ist, glaube ich, so, dass das autistische Menschen teilweise besser nachvollziehen können, auch die keine verbalen Probleme haben oder keine Probleme haben, sich sprachlich auszudrücken.
Aber die bekannten Fälle dürfen von einem nicht ablenken. FC birgt auch Gefahren. Darauf machte Psychologe Paul Probst von der Universität Hamburg immer wieder eindringlich aufmerksam. Inzwischen ist er emeritiert, also im Unruhestand, wie das engagierte Menschen manchmal nennen. Probst hat an den beiden größten internationalen Studien zu FC mitgearbeitet, zu Beginn der Nullerjahre und noch einmal 10 Jahre später. Das waren genau die beiden Studien, auf die sich die therapeutischen Leitlinien bezogen, als sie die Methode ablehnten. Schon 2003 veröffentlichte Probst einen ungewohnt emotionalen Fachartikel. FC nannte er eine unerfüllbare Verheißung.
Verbände und Vereine sollten alles in ihren Kräften Stehende tun, um bei den FC-Anwendern einen Umstellungsprozess zu fördern, im Verlauf dessen Konzepte und Techniken der gestützten Kommunikation durch wissenschaftlich bewährte Methoden ersetzt werden. Gleichzeitig sollten Foren für Leidtragende der gestützten Kommunikation eingerichtet werden. Denn es ist anzunehmen, dass es Klienten, Familien und andere Bezugspersonen gibt, die durch die gestützte Kommunikation beeinträchtigt wurden.
FC hatte eine Hochphase in den 90er Jahren. Und genauso alt ist die Kritik daran. Ja, wir drehen uns irgendwie im Kreis, aber wer immer noch denkt, dass dieses Thema FC ein Nischenthema ist, hat nur teilweise recht. Im nächsten Infoblog werden wir uns das genauer anschauen und mit dem Mann sprechen, der Pia und ihren Eltern die Methode beigebracht hat vor mehr als 20 Jahren. Und der heute sagt, danach haben viele Menschen den guten Ansatz leider verdorben. Jetzt hören wir erst einmal Pias Vater zu. Er hat ja vor ein paar Minuten vorgeschlagen, aus einem Text von ihr vorzulesen.
Hallo, ich bin dein Talker. Unglaubliche Ungeduld meiner Mitmenschen lähmt langsames Bemühen um Kommunikation. Entweder reden sie mit meinen Begleitern und reden über mich, statt mit mir. Andere Variante: sie fragen etwas, worauf es mir nicht möglich ist, kurz und knapp zu antworten. Reden weiter, während auch meine Begleitung Konzentration braucht, um mich zu stützen. Oder aber sie versuchen mitzulesen und ergänzen für sich eine Antwort, bevor ich fertig bin. Es ist einfach schwierig für verbal kommunizierende Menschen, mir nicht ins Wort zu fallen, während ich noch ganz gewöhnliche Gedanken in die Tasten tippe. Wer es nicht glaubt, probier es aus. Stillschweigend schreiben und Antwort abwarten. Wie jeder andere benutze auch ich angemessene Anglizismen. Ich habe Abitur und studiere. Weiß, wie Wörter in fremder Sprache wirklich wiedergegeben werden. Die Geräte an sich haben schon die englische Bezeichnung Talker. Blamabel blöd nur, wenn das Gerät spricht. Hallo, ich bin dein Talker. Bin aber auch arg anspruchsvoll. Dies wurde mir verschiedentlich übermittelt. Ich solle froh sein um ein Kommunikationsgerät dieser Qualität. Doch eines will mir einfach nicht einleuchten. Ingenieure entwickeln hochkomplexe und hochkomplizierte Geräte. Jedoch die Verknüpfung von Phonemen unterschiedlicher Sprache soll nicht gelingen. So bekomme ich in einer Bäckerei mit meiner Bitte nach einem Baguette und einem krossen Croissant nur ein mitleidiges, im besten Fall ein mitleidendes Lächeln.
Genau so ist's.
Das stimmt. Erinnerst du dich, Marco, in unserem Podcast auf der Bundestagung hat Hajo Seng gesagt, nicht verstanden zu werden, nicht gehört zu werden, nicht verstanden zu werden, ist etwas, was alle autistischen Menschen gemeinsam haben.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, selbst bei verbalen Autisten, dass auch sie nicht verstanden werden und zuweilen leider auch nicht ernst genommen werden. Und das kommt ja hier in diesem Text auch so raus, dass dann dieses Ernstnehmen den nicht-autistischen Menschen leider oft schwerfällt.
Ich glaube nicht nur bei Autisten, die nicht sprechen. Menschen werden dann völlig unterschätzt.
Du studierst ja Kulturwissenschaften. Warum eigentlich?
In Ahab nach dem Abi überlegt, was nun? Hätte direkt in NE-Werkstatt gehen und Schräubchen sortieren können. Das wollte ich nicht. Inklusiv gab und gibt es in Leverkusen keine Angebote, wollte auch noch was für mein Hirn tun. Vieles interessiert mich, aber Präsenz-Uni ist nicht möglich. Kulturwissenschaft EN ist NE. K.O. MBI aus Literatur- und Geschichtswissenschaften und Philosophie. Alles spannend und schreiblastig, das K.O. MNT mir entgegen. Bei Philo war es Ethik im speziellen Medizinethik, was mich gepackt hat. Rauchpause.
Kriegst du.
Das glaube ich okay, Pia. So viel hast du schon lange nicht mehr geschrieben. Hei. Muss mal aufstehen.
Vorsicht, ja. Kopf.
Ist okay. Ja.
Ja, das in meiner Tasche sind noch so da.
Oh, hier ist auch noch eine Banane. Okay.
Aus Fury, ne? Pia holt sich Energienachschub aus der Provianttasche. Und wir wechseln jetzt zu meinem Interview, das ich mit Ludo van de Kerkhove geführt habe, dem Kommunikationstrainer von Pia. Die Kolbachs kennt er lange und gut. Und gleichzeitig hat er einen geschulten, kritischen Blick von außen auf sie. Ich wollte verstehen, wie er mit der Familie gearbeitet hat und worauf genau er bei seiner Arbeit achtet.
Was daran ist für Pia eigentlich anstrengend? Also man hat ihr die Anstrengung auch angemerkt. Was sind da für Kämpfe, die ich nicht sehen kann?
Mal ganz kurze Gegenfrage. Woran haben Sie die Anstrengungen so gemerkt? Wenn man sagt, konnte das auch wirklich bemerken? Was ist Ihnen dann aufgefallen?
Pia hat ganz lange am Stück geantwortet und engagiert beschrieben. Und dann ist sie in sich zusammengesackt und hat sich erstmal in den Schoß ihrer Mutter gekuschelt und den Daumen in den Mund gesteckt. Also ziemlich eindeutige Körpersprache.
Ja. Das eine ist, es laufen viele Prozesse parallel ab. Und Menschen wie Pia, mit der Diagnose von Pia, fällt es schwerer als vielleicht der durchschnittliche Mensch, wer auch immer das ist, beim Rausbringen von Inhalten, beim Produzieren von Inhalten, aber auch bei irgendwas tun auf ein Ziel hin, die einzelnen Sequenzen einer Handlung gut zu sequenzieren. Das ist das eine, sonst würde einen Satz keinen Sinn machen. Aber währenddessen, ich überlege, was wonach kommt, diesen motorischen Prozess des sich Innehaltens, solange ich nicht gefunden habe, des Tippens, des Wiederzurückkommens, all das aufeinander abzustimmen, bei gleichzeitiger Konzentration auf den Inhalt, fällt ihr schwer. Sie hören mich jetzt sprechen, ich wohne seit sehr, sehr viel Jahren in Deutschland und das geht alles recht flott. Als ich nach Deutschland kam, war ich der deutschen Sprache nicht mächtig. Wir sprachen meistens über ein Thema, was ich auch noch nicht wirklich beherrschte, Autismus. Und ich war zudem auch komplett neu. Nun war ich es gewohnt, mitzureden und im Gespräch mich einzubringen. Ich wusste schon in etwa, was ich sagen wollte, nur musste das Gehörte zunächst von Deutsch in meinem Kopf auf Flämisch, auf Niederländisch übersetzen, überlegen, was ich sagte, das formulieren, das dann übersetzen in Deutsch. Und das natürlich in der Geschwindigkeit einer Kommunikation. Die haben nicht immer 5 Minuten auf mich gewartet. Da kriegt man mal mit, was da eigentlich alles an Prozessen läuft und wie sehr man ständig auf seinen Zehenspitzen lief. Es ist mir in dieser Zeit des Öfteren passiert, dass ich mein Gehirn dermaßen an die Grenzen getrieben habe, dass inmitten von Sätzen mir der Atem stockte. Ich habe nicht mehr geatmet. Und ich weiß, wie endlos fertig ich an diesen Abenden zu Hause war. Das sind völlig andere Prozesse, aber die wir ja normal in unserer Komfortzone sind, wir realisieren uns nicht mehr, was da alles abläuft. Wie viele Unklarheiten da alles eine Rolle spielen. Und das ist bei Pia, die, wenn sie wirklich was schreibt, was ihre Fähigkeit betrifft, auf ihren absoluten Zehenspitzen läuft. Da läuft alles nur auf Hochtouren und das hilft auch und eigentlich besteht ihre Stütze weitestgehend nur noch darin, dass man sie hilft, sich zu sequenzieren und zu stoppen und ein Stück in den Rhythmus zu bleiben. Das ist tatsächlich höchste Konzentration auf vielen Ebenen. Dass das dann ermüdend, ermattend ist nach einer Weile, ist logisch.
Ludo van de Kerkhove kommt aus der Rehabilitationswissenschaft. Später hat er ein weiteres Studium draufgesetzt, kritische Entwicklungsbegleitung. Wie Kopf und Körper zusammenarbeiten und gegeneinander, das interessierte ihn. Was innere und äußere Blockaden und Impulse mit autistischen Menschen machen.
Was ist für autistische Menschen, die nicht sprechen lernen? Was glauben Sie, was sind die Barrieren, die das so verunmöglichen?
Vielleicht ist es erstmal wichtig, in den Raum zu setzen, dass eine Reihe von Menschen mit Autismus, jetzt unabhängig von welchem kognitiven Level, also wirklich auch mit enormem Bereich intelligent, die gut und sogar fließend sprechen, dann, wenn es schwierig wird, dann, wenn es stressig wird, immer wieder mal, und das auch über Tage, verstummen, die Sprache einstellen. Daran merken Sie, dass es eine der ersten Sachen ist, die ausgesetzt werden, weil es ein Prozess ist, der nicht mehr läuft. Und dann geht vielleicht erstmal wieder Schrift und stille Post und dann geht es in sehr kurze Formulierungsform und wenn man Glück hat, dann kommen am gleichen Tag wieder Sätze und so weiter. Es gibt auch Menschen mit Autismus, die eine Phase verstummen. Also das mal vorweg, dann sind wir schon bei denen, die es konnten. Es gibt natürlich eine Reihe von Menschen, die nicht sprechen lernen, was einfach kognitiv auch schwierig ginge. Da sind wir im Bereich der geistigen Beeinträchtigung mit einher. Dann erlerne ich es erst gar nicht oder es bleibt auf einem sehr low level. Menschen, die sprechen aber in sehr vorgefertigten Sätzen. Sie lernen dann Sätzen, sie lernen zu sprechen. Aber sie sprechen so, dass man während dem Produzieren des Sprechens kaum noch denken muss. Ich möchte bitte Kaffee haben. Ich möchte bitte Milch haben. Ich möchte bitte Butter haben. Ich möchte bitte Brot haben. So, dann rede ich zwar mit Sätzen, aber den Faktor meines Gehirns, der sich ständig anpassen muss, ist minimalisiert. Ich tausche eigentlich nur ein Wort aus. Mhm. Und im Wesen des Autismus ist ein Facett, der eine Rolle spielen kann, merke ich überhaupt die Initiative in mir, um dem anderen was klar zu machen. Wir machen ja dem anderen was klar, wenn ich davon ausgehen kann, dass dem Gegenüber nicht das klar ist, was mir klar ist, sonst hätte ich auch keine Initiative. Auch das, also das Fehlen, dieser Blick für das, was in meinem Kopf anders vorhanden ist als im Kopf meines Gegenübers, spielt eine Rolle im Entstehen von Kommunikation. Also FC an sich ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber die Sprache und die Sprachentwicklung und die Sprachgestaltung und die Probleme damit im Bereich Autismus sind nochmal ein anderes Kapitel.
Wie erklären Sie sich denn eigentlich, dass so viele Fachleute das mit spitzen Fingern anfassen, dieses Thema?
Das Verführerische ist, dass man mit der massiven Stütze an der Hand anfängt, ziemlich sicher. Inhalte entstehen, die nicht vom Nutzer stammen, also der gestützte Person. Und man dann an einem Level von Inhalten klebt, die man auch nicht mehr preisgeben mag, was faszinierend ist. Also habe ich das ganze Herangehen geändert. Habe die Stütze nur noch an der Schulter angeleitet und eben nur mit den Sachen, die da möglich waren. Aber das landet dennoch in einer Welt, in der ja die FC gekoppelt ist an tolle und faszinierende Schriftproduktion. Und eigentlich wollen alle das, und wenn es das nicht ist, lohnt es sich nicht. Mhm. Also entweder haben sie dann aufgehört oder sind dann doch irgendwo in diese Schreiben, natürlich mit einer viel massiveren Stütze, als du beigebracht hast in diesem Kurs. Irgendwann, wenn man 90% der Zeit eigentlich immer mit Sachen, die nicht gut laufen, konfrontiert ist und auf einen Widerstand, das annehmen zu wollen, stößt, das nutzt sich ab. Und dann habe ich eingesehen, nein, dann lass es lieber, als dass du so viele Menschen ins Verderben. Und ja, man muss das auch objektiv sagen, das ist auch so, was man sagt mit spitzen Fingern. Zumindest ein Großteil dessen, was mit FC entstanden ist, ist nicht sauber entstanden.
Und dann wird es unethisch.
Dann wird es irgendwann schwierig.
Warum sind Sie sich so sicher, dass das, was Pia schreibt, Sie haben die Gedichte erwähnt, eigenständig von ihr kommt?
Es gibt einige wichtige Parameter, auf die es zu schauen gilt. Das ist vor allen anderen das Verhalten des Blickes. Wenn jemand selbst etwas produziert, dann sucht der Blick, dann scannt der Blick, in dem Fall war es jetzt eine Tastatur, die Tastatur. Das heißt, wenn man das wirklich in Stehbildern stoppt, dann muss die Blickrichtung der Augen eigentlich schon bei den Buchstaben sein, bevor der Finger das in die Bewegung geht. Ich habe genügend Stoppmomente bei ihr zerlegt in wirklich Mini-Digitalaufnahmen an der Kamera, um zu sehen, dass diese Abfolge stimmt. Und das kann man nicht spielen. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass ich parallel dazu immer Kameras ablaufen lassen. Wo ist der Blick derjenige, der stützt? Das Risiko, einen Menschen zu steuern, in der detaillierten Richtung seiner Bewegung, auf die ein oder andere Tastatur, nicht die eine daneben. Wenn man selbst nicht auf die Tastatur blickt, mit kombiniert, also das hat gestimmt. Und ein dritter Faktor war, dass bei der Geschwindigkeit, in der sie das tut, sie gelegentlich selbst entgegen jeglicher Erwartung in die eine oder andere Korrektur gegangen ist. Also korrigiert sich mitten an das Wort und es geht rückwärts. Das waren Faktoren. Das heißt darum nicht, dass ich behaupten würde, alles, was da mit FC bei Pia entsteht, ist Ot und Pia. Da bin ich mir sicher, dass dem nicht so ist. Das weiß auch Frau Kolbach. Wir haben das auch öfters darüber gesprochen. Und das ist natürlich der Spagat. Wann dann wohl, wenn man optimal darauf achtet und optimal das beachtet, dann wohl, ja.
Also in der Interviewsituation brauchte sie oft den Griff zur Hand ihrer Mutter. Also dann hat sie zwei Finger ihrer Mutter gegriffen und dann mit dem Zeigefinger getippt. In wenigen Momenten gelang es ihr auch, dass Brigitta Kolbach nur ihre Hand so leicht in ihren Nacken gelegt hat. Mhm. Oder hinten so in den Schulterbereich der nicht schreibenden Hand. Haben Sie, Pia, weil Sie sie länger kennen, auch in Momenten erlebt, wo sie sich so fokussieren konnte, dass Brigitta fast keine Rolle mehr spielte?
Ich möchte Einmal ganz kurz gegenfragen, damit ich es für mich klar habe. Wenn Sie sagen, sie hat zwei Finger der Mutter gegriffen, ist für mich entscheidend. Sind die Finger oder ist Pia an den Fingern der Mutter gewesen? Umgekehrt sind die Finger der Mutter, die Hand der Mutter, dran geblieben bis zum Berühren der Tastatur oder war das zwischendurch und dann gelöst und dann wieder dran und dann wieder gelöst und dann wieder dran?
Phasenweise war die Hand die ganze Zeit mit dran.
Ja.
Es gab aber eben auch Phasen, wo Pia dann die Hand gelöst hat.
Mhm, ja, das ist für Pia-Kolbach-Konstellation schon kein guter Level. Doch ich habe mehrere Aufnahmen, sonst hätte ich auch nicht weitergemacht. Mhm. Ich habe mehrere Aufnahmen, wo Rit Kolbach eigentlich die Finger nur an der nicht zeigenden Schulter hat. Und das ist schon sehr weit zurückgenommen. Und wirklich nur ein Finger. Das ist ein Impuls, das man setzen kann. Das kann ein bisschen Rhythmus geben. Das ist eine Permanenz, die da ist, eine Wahrnehmung. Aber man kann, und das kann ich behaupten, nicht mutmaßen. Ich habe es Stunde um Stunde und viele, viele, viele Stunden probiert. Also ich habe den Manipulieren komplett ins Auge gesehen und es einfach ausprobiert, wie sich manipulieren lässt. Und wenn man vertraut ist mit der Stütze, da weiß man auch wirklich alle Finessen. Und trotzdem, es sei denn, es ging in extrem Slow Motion. Und kann man von Pias Art zu zeigen, alle sagen bloß nicht, dass es Slow Motion ist. Da kann man mit diesem Finger an der anderen Schulter nicht und auch nicht mit höchster Konditionierung Texte entstehen lassen. Und das ist schon wiederum spannend zu dem, was Sie jetzt sagten. Ich habe Texte so entstehen lassen und ich habe auch Texte entstehen sehen, wo die Stütze tatsächlich nicht so optimal war. Und das Faszinierende war schon, dass der Level, eine Art und Weise schrieb, sich in den Momenten nicht sonderlich unterschieden hat. Die Sicherheit, die Getragenheit, die Frau Kolbach hier in der Situation gibt, die ist schon immens. Aber anstrengend ist es allemal.
Ja.
Auch für den Stützer.
In unserem Gespräch ist mir das aufgefallen, dass Pia zum Beispiel energisch das Wort ergriffen hat. Also wir haben das mit ihren Eltern aufgenommen und dann habe ich eine Frage an meinen Host gerichtet und Marco hat geantwortet. Und Pia hat dann während der Antwort schon angefangen, energisch zu tippen, weil es ihr ganz wichtig war, dazu etwas mitzuteilen.
Ich schmunzel jetzt ein bisschen. Anders als energisch geht's auch nicht. Ihr Art, ihr einfach motorisch-technische Art zu tippen, ist heute noch energisch. So, ich hätte meinen Computer da nicht hingestellt unter ihren Fingern, weil das schon immer sehr energisch war. Das, glaube ich, ist jetzt nicht nur, das will ich damit nicht widersprechen, dass es ihr wichtig war, aber ihre Art zu agieren, zeigend auf einer Tastatur, ist immer ein bisschen über Gebühr, was Intensität betrifft.
Was erfahren Sie durch die Texte über die besondere Denkweise von Pia?
Ich kenne vor allem ihre Gedichte, ich kenne einzelne Sätze fließend frei, aber fließend freie Texte sind mir jetzt nicht präsent genug, um da jetzt nochmal so mit Rückblick in Analyse zu machen oder dazu was zu sagen. Ich bin fasziniert von ihrer Art zu dichten. Also das eine ist die Kunst, das zu bringen, ist schon ein faszinierendes Dichten. Und es ist aber auch ein sehr klares Muster, was einem sehr hilft bei der Prägung. Nun musst du dich zwar auf einen Reim konzentrieren, das ist nicht immer so leicht, aber die Sätze haben fast einen Rhythmus von Reim und gleich viel Wörter und dann wieder Reim, sodass es ihr, glaube ich, in der Komplexität aller Gedanken, die sie im Kopf hat, total hilft, es kurz auf den Punkt zu bringen.
Tierisch anstrengend für Pia.
Kopf anziehen.
Kopf
anziehen.
Ja.
Aber wieder Platz nehmen.
Was zu trinken, oder?
Ja, bestimmt auch. Ja, das wäre bestimmt auch gut. Ne? Ja. Alles gut, Peter, du machst das super.
Ist gut. Kann ich eine Frage stellen?
Ich denke schon. Wir machen das Ding mal wieder an, ne, Pia? Warte.
Du hast ja gerade gesagt, dass dich besonders Medizinethik interessiert.
Ja. Ja.
Warte. Okay.
Interessiert Haribo.
Bitte?
Gerade interessiert Haribo.
Naja, also ich schätze mal auch,
dass du noch ein bisschen mehr Pause brauchst, stimmt's?
Ja, dann brauchst du vielleicht mal hier noch weiter.
Also das sehe ich auf der Körpersprache von Pia.
Willst du vielleicht ganz kurz?
Ich kann mich auch da hinsetzen, während das da hinten raschelt.
Ja, das darf ruhig da hinten rascheln. Die beiden haben vorhin ja erzählt, als du noch nicht da warst, dass mit 9 Jahren herauskam, dass Pia so kommunizieren kann. Wie genau habt ihr das denn herausgefunden?
Es war so, dass Brigitta zu einem Gespräch in die Klasse der Förderschule, auf der Pia damals war, gekommen ist. Und die damalige Klassenlehrerin dann gesagt hat, wir möchten gerne was zeigen. Und dann saß Pia eben vor der Tastatur und hat Hallo Mama geschrieben. Und das war ein Aha-Erlebnis der besonderen Art für Brigitta. Ich habe es ja persönlich gar nicht dann erlebt im ersten Step. Und ich erinnere mich an einen Urlaub in Holland, dann im Sommer, nachdem wir auch schon eine Schulung gemacht hatten in der unterstützten Kommunikation, dann eben auch mit Pia schreiben konnten und Pia das erste Gerät hatte, wie die beiden dann eben da auf der Terrasse saßen und Pia geschrieben hat und wir nur fasziniert dann nachher gelesen haben, was Pia alles uns mitzuteilen hatte. Und der entscheidende Satz war dann eigentlich, es war, als hätte ich 9 Jahre lang ein Pflaster auf dem Mund gehabt.
Mhm.
Im übertragenen Sinne. Sie konnte sich nicht äußern. Ja, und hatte aber so viel an Gedanken im Kopf und hat uns dann schnell erklärt, dass sie sich Lesen selbst beigebracht hat, weil es bei uns, es lag ja überall was rum. Zeitungen, Tageszeitungen, Magazine, irgendwas. Und Rechnen wäre ja nur logisches Denken. Das konnte sie eben auch.
Das ist sehr berührend, das so zu hören. Also da schlucke ich gerade ganz schön.
Da haben wir auch ganz schön geschluckt, ja.
Ist bei euch auch irgendwas dann aufgegangen, was vorher verknotet war oder zu war? Oder also was bedeutete das für euch?
Na, es bedeutete vor allen Dingen auch, dass die Maßgabe, unter der Pia eingeschult worden ist, als schwer geistig behindert in der Förderschule, erstmal nichtig wurde, zerbröselte quasi. Schwer geistig behindert kam da nicht mehr bei rum, ja, bei allem, was sie dann von sich gegeben hat. Da war viel, viel mehr dahinter, wo wir eben auch selber nicht wussten, dass sie das wahrnimmt, dass sie das aufnimmt, verarbeitet. Und sich dann auch dazu äußert. Und für die Brüder, die beiden jüngeren Brüder, war es, glaube ich, tatsächlich so eine ein Erweckungsmoment. Wie? Pia kann was sagen. Bisher konnte Pia in unserem Leben noch nichts sagen, aber Pia hat ganz viel zu sagen.
Mhm.
Die haben das, glaube ich, sehr als sehr einschneidend dann auch erlebt, positiv einschneidend.
Wer war dafür verantwortlich, dass es so gut am Ende geklappt hat, dass Pia Abitur gemacht hat?
Es hat so gut geklappt, weil Brigitta Pia die ganze Zeit oder die meiste Zeit da gestützt hat und häufig auch mit ihr im Unterricht war, alle Klausuren geschrieben hat mit Pia. Und dann auch in der Schule eben für die Abiturklausuren, die aufgeteilt waren, zum Teil auf 2 Termine, weil sie die doppelte Zeit dazu genehmigt bekommen hat, dann mit gestützt hat. Ja. Es hat aber von der Schule aus, das war die Gesamtschule Schlebusch in Leverkusen, ein sehr großes Entgegenkommen gegeben, eine sehr große Unterstützung von den meisten Lehrenden und auch von den meisten Mitschülern und Schülerinnen, die sich einfach sehr schnell daran gewöhnt haben, dass Pia dabei war, so wie Pia ist, so wie sie auch ist, wie sie nämlich gerade auch beim Schreiben, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, häufig schmatzt, solche Geräusche macht. das hat die dann nachher gar nicht mehr interessiert. Das war einfach selbstverständlich. Pia war dabei und Pia ist eben so. Ja, oder wenn Nachbarn am Tisch was zu trinken da stehen hatten, dann war das für Pia auch gerne schon mal so der Anlass, da mal rüber zu rücken und nach was zu trinken zu fragen. Oder gar nicht zu fragen, sondern sich zu nehmen.
Also jetzt Mitschülerinnen und Mitschüler.
Ja, ja. Aber das war für uns eine ganz positive Erfahrung und eigentlich genau das, was Pia sich ja auch vorstellt, an Inklusion, nämlich einfach mittendrin dabei zu sein nachher auch bei der Abiturfeier. Da Pia das Abitur in 2 Etappen gemacht hat, jeweils die Hälfte der Anforderungen in einem Durchgang und dann nochmal von vorne die 3, bei uns 3 Schuljahre, Oberstufe für den 2. Durchgang, hatte sie dann eben auch das Glück, 2-mal Abiturfeier zu haben quasi. Zumindest war sie beim 1. Mal, wo sie erst das halbe Abitur hatte, auch mit eingeladen von den Mitschülern und war dann auch mit dabei. Und das war schon ein sehr inklusives Erlebnis für Pia eben auch, da akzeptiert zu sein, so wie sie ist.
Ja, also ich finde es auch wichtig, ne, so Dinge, wie du gerade beschrieben hast, als selbstverständlich zu sehen, dass Mensch auch beim Reden Geräusche macht oder Ausgleichsbewegungen wie dieses Klopfen auf die Brust, um mit den ganzen Reizen, die ja die ganze Zeit auch weiterlaufen und zu verarbeiten sind, gut klarzukommen.
Es ist Pia ganz wichtig, Fragen zu ihrer Kommunikation zu beantworten und da auch was drüber zu sagen, weil es eben lange noch nicht selbstverständlich ist, dass Menschen so kommunizieren. Und wenn sie damit in die Bäckerei geht und es muss ja jetzt nicht ein Croissant sein, sondern ein Brötchen bestellt, dass Menschen auf der anderen Seite der Theke eben zuhören, was kommt da, und nicht überrascht sind, dass jemand auch so kommuniziert.
Ja.
Ja, insofern freue ich mich auch über diesen Podcast, dass man eben auch diese Information nochmal publik machen kann, dass es diese Methode gibt, auch wenn sie hier und da kritisiert und angezweifelt wird. In Pias Fall sind nicht nur wir, sondern auch andere völlig überzeugt, dass das
Vorsicht, Kopf.
Pias Möglichkeit ist, zu kommunizieren und sich auf einem adäquaten Level auszutauschen.
Ja, Pia hat gerade geschrieben, nicht sogenannten Fachleuten strikt zu vertrauen. Das haben wir als Eltern im Grunde getan, als wir Pia bekamen und gesagt bekamen, ob ihr Kind jeweils wird sprechen können, laufen können. Ob sie hört, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir gehen jetzt mal die Schiene, dass Pia geistig behindert ist und dass da keine Kommunikation ist, dass sie nicht unbedingt versteht, was sie erzählen. So sind Eltern wahrscheinlich häufig, wenn sie in so einer Situation sind und völlig hilflos davor stehen und sagen, so, wir brauchen jetzt Fachleute, die uns sagen, was zu tun ist, wie das jetzt weitergehen kann, wie wir Pia möglichst fördern können, die aber auch nicht immer recht haben. Also die Leute, die uns das alles gesagt haben und auch im Kindergarten Sonderpädagogen, die im Grunde auch keine andere Perspektive gesehen haben, als wir jetzt für Pia hatten. Davon muss man ab. Davon muss man auch Mut haben und auch irgendwann die Stärke entwickeln. Das kann auch nicht jeder. Wir haben, glaube ich, irgendwann so gelernt, wir vertrauen nicht mehr auf das, was uns unbedingt Lehrer oder Erzieher sagen. Weil es ist ganz anders gekommen. Wir haben es tatsächlich erreicht. Pia hat, als sie anfing zu schreiben, ein halbes Jahr später gesagt, so, ich möchte in den Kindergarten gehen. denen einen Brief schreiben und kannst du ihn bitte vorlesen? Da hat sie geschrieben, wie es ihr ergangen ist im Kindergarten, dass sie keiner verstanden hat. Und dass sie gerne möchte, dass das anders wird für Kinder, die kommen.
Ja.
Die Erzieherinnen saßen, ich glaube, es waren 6 oder 8, die da saßen und saßen mit Tränen in den Augen da und haben gedacht, was haben wir da nur verkehrt gemacht? Und haben nachher dann erzählt, irgendwann, als wir sie wieder getroffen haben, ja, wir waren auf einer Fortbildung für dies, wir waren auf einer Fortbildung für FC und hoffen, dass wir jetzt besser handeln können. Mhm. Und in der Schule ging das genauso. Da hatte Pia auch einen Brief geschrieben, so, seitdem ich schreiben kann, mich so ausdrücken kann, werde ich an dieser Schule für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung anders behandelt.
Ja.
Und das geht so nicht, hat sie geschrieben. Ja, die waren auch ganz schön betroffen.
Behalt mal deinen Gedanken im Kopf, wir müssen einmal die Speicherkarte wechseln. Ich habe noch nicht meine neue, nicht, dass die gleich wieder voll ist.
Okay.
Also wir haben noch 10 Minuten und viel länger halten wir gar nicht gemeinsam durch, glaube ich.
Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ihr die Zeit im Blick habt, weil...
Wir haben uns ein bisschen von dem Jugendherbergsabendessen gelöst.
Ach so, doch. Mir war nicht klar, wie wichtig für euch jetzt eben diese Struktur ist, ne? Also auch für dich, Pia, dass du weißt, wann du zu deiner nächsten Mahlzeit kommst, weil das ja eben auch Sicherheit geben kann, so weil ich aus meinen Erfahrungen weiß, wann was passiert.
Hatte grad Brötchen und Banane, ist okay.
Mhm. Ja.
Aber ihr braucht jetzt vermutlich mal eine Pause. Deshalb mache ich an dieser Stelle einen Cut. Wir steigen dann im zweiten Teil dieser Sonderfolge mit unserem Besuch bei den Kolbachs in Leverkusen wieder ein. Zum Ausklang bekommt ihr jetzt, wie versprochen, noch zu hören, was Pias Bruder Simon aus Pias Gedichten so macht. Lieder, produziert mit einem Songgenerator. Er hat uns freundlicherweise 2 als Track zur Verfügung gestellt. Die Musik und der Gesang stammen von einer KI. Bei diesem hier lautete der Arbeitsauftrag, mache aus dem Text etwas im Singer-Songwriter-Stil.
Schließe die Lider, träume wieder, fühle den Sand, geh am Strand, lausche den Wellen, Hunde bellen, spüre den Wind, es lacht ein Kind, schmecke die Luft, salziger Duft, öffne ein Auge, bin noch zu Hause. Ich denke heiter, der Traum geht weiter. Mit Füßen fühle Bergbachs Kühle, besteige den Berg. Bin ich ein Zwerg, sanft würzige Brise, astreine Almwiese, Gezwitscher im Ohr. Der Vogel fliegt vor, der Gipfel ist nah, das Ziel ist da. Dreh mich nochmal, ist keine Qual. Ich denke heiter, der Traum geht weiter.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Mirjam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.
Kein Bedauern, seh alte Mauern. Erkunde eine Stadt mit dem, was sie hat. Quirliges Treiben kann mich dran weiden. Fantastisches Flair beeindruckt mich sehr, sehe mich satt, doch die Füße sind platt. Erwache nun endlich, mache mich fertig. Pack meinen Trolley, schnapp mir nen Lolli und frage ganz leise, wohin geht jetzt die Reise?